Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Die Deutschen und nicht nur die Deutschen, wahrscheinlich die ganze sogenannte westliche Welt, sehen sich gerne als Mitglieder einer Leistungsgesellschaft, in der Fleiß belohnt wird. Dahinter steckt das Versprechen, dass der oder die viel leistet, mit einem spannenden Job, mit Geld, mit Aufstiegsmöglichkeiten und damit mit noch mehr Geld und mit wirtschaftlicher Sicherheit honoriert wird. Dem Tüchtigen gehört die Welt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige. Wer kennt diese Sprüche nicht? Leistung ist in unserer Gesellschaft Grundlage für Wohlstand und Glück. Bringen wir keine Leistung, scheitern wir. Zumindest das ist der Mythos. Da fallen mir ganz viele Stichworte zu ein, die mir in den vergangenen Jahren als Redakteur der VDI-Nachrichten begegnet sind. Effektivität, Produktivität, Flexibilität, Resilienz, Selbstoptimierung, da gibt es bestimmt noch einige mehr. Sie alle suggerieren, dass wir es selbst in der Hand haben. Es gibt auch eine Gegenthese, die lautet: Aus Leistung erwuchs seit jeher kein Anspruch auf eine bessere Honorierung oder auf gesellschaftlichen Aufstieg. Der Einzelne war immer schon auf die Gunst der Mächtigen angewiesen. Aber damit genug philosophiert, gehen wir in die Praxis. Und da hat Stefanie Hornung weitaus bessere Einblicke als ich. Die Journalistin beschäftigt sich bereits seit etlichen Jahren mit den Themen Vergütung und Leistung. So schrieb Stefanie Hornung mit anderen Autoren die Bücher New Pay and New Pay Journey. Hallo Steffi, schön, dass du mir zur Seite stehst heute bei dem sehr, sehr komplexen Thema Leistung. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich sehr, über Leistung zu sprechen und vielleicht kriegen wir ein paar von den Begriffen, die du schon genannt hast, jetzt heute aufgedröselt.
Ja, das wird eine Menge Arbeit, aber das gehen wir einfach ran. Warum sprechen wir eigentlich gerade jetzt über Leistung? Warum ist das so ein emotionales Thema?
Ja, das ist spannend, ne, dass das so emotionalisiert und dass das so die Gemüter hochkochen lässt. Seit etwa 2-3 Jahren nehme ich da so eine richtig hitzige Debatte wahr. Die einen sagen zum Beispiel, die Deutschen sind faul, weil sie im internationalen Vergleich weniger Wochenarbeitsstunden hätten oder sie prangern dann an, dass wir viel zu hohe Fehlzeiten haben in Deutschland und daran sind die schuld, die krank feiern. Und natürlich fühlen sich da viele Beschäftigte unter Generalverdacht gestellt und schießen dagegen. Und so ist es eben zu dieser hitzigen Debatte gekommen. Und natürlich aktuell in Deutschland sind wir in einer schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage. Und ich glaube einfach, wir merken, dass wir uns mehr anstrengen müssen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Aber der Weg dahin, da sind wir uns halt nicht einig und darum ringen wir gerade. Allerdings glaube ich auch, dass ein Mehr vom Alten das Ganze nicht richten wird. Also wir brauchen ja Innovation zum Beispiel in Sachen KI oder Klimaschutz. Und dann einfach zu sagen, mehr Arbeitsstunden und wir müssen jetzt ranglotzen, das finde ich, kann nicht die Lösung sein. Also gegenseitige Vorwürfe, das bringt uns nicht weiter, sondern wir sollten uns fragen, welche Leistung wollen wir denn? Und da braucht es eine klare Kommunikation, finde ich, auch von Arbeitgeberseite. Wenn es jetzt darum geht, dass die Produktionskosten runter müssen, dann sollten sie das auch so sagen und nicht den Beschäftigten da die Schuld zuweisen.
Was ist denn eigentlich Leistung? Ich meine, in der Physik gibt es ja einen Begriff, mit dem man da arbeiten kann. Im Arbeitsleben stelle ich mir das etwas schwieriger vor. Du hast schon gesagt, mit der Zeit hat das nicht unbedingt mehr zu tun. So nach dem Motto, nicht mehr 8 Stunden, sondern 10 Stunden am Tag arbeiten, das kann es nicht sein. Es gibt ja auch Studien, die besagen, ja, mehr Arbeitszeit bringt es nicht, weil man kann sich 6, 4, 7 Stunden am Tag konzentrieren und nicht 10. Das ist nicht machbar. Wie würdest du Leistungen definieren vor dem Hintergrund?
Ja, also ich glaube, das ist vor allem wichtig zu verstehen, dass Leistung ein extrem dehnbarer Begriff ist. Und da ist vielleicht jetzt nicht meine Definition so interessant, sondern die Definition, die dann Unternehmen für sich finden oder Führungskräfte. Und ja, wenn wir gucken, wie sich der Begriff auch im Laufe der Zeit entwickelt hat, es ist wie du sagst, ne? Also jetzt heute ist es eher mechanisch häufig gedacht, wie wir Leistung verstehen. Das war aber auch mal anders. Also zum Beispiel war das Ganze früher mal bis ins 18. Jahrhundert rein sehr unemotional, einfach der Gegenstand des Arbeitsvertrages. Und das ist dann erst mit der Industrialisierung entstanden, dass man eben auch so Begriffe wie Kraft, Pferdestärken, Watt, Masse, Stückzahl, also alles, was man zählen und messen kann, war dann plötzlich Leistung, das, was aus der Physik kam. Und seither gilt ja in irgendwie so einer mal mehr oder weniger in gewissen Abwandlungen immer die Formel Leistung ist gleich Arbeit pro Zeiteinheit. Aber Leistung ist halt oft schwer greifbar, gerade in Berufen, in denen nicht direkt sichtbare Produkte entstehen. In der Wissensarbeit, in Teams oder in Berufen, die sozialen oder langfristigen Impact haben. Oder schauen wir mal, vielleicht machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Was ist denn die Leistung von Ingenieurinnen? Man könnte jetzt sagen, wir haben eine Gruppe von Ingenieurinnen, die in einer Schicht 10 Maschinen bauen und dann später in der gleichen Zeit schaffen sie 15 Maschinen. Dann ist die Produktivität gestiegen, mehr Output beim gleichen Input. Das ist natürlich ein total, ich weiß, dass die Ingenieurinnen jetzt nicht unbedingt Maschinen bauen, jetzt nur mal um es plakativ zu machen, ist natürlich jetzt irgendwie ein blödes Beispiel. Aber
Ja.
dann könnte man ja auch sagen, naja, dann haben wir oft den Begriff der Effizienz. Da wäre es dann so, dass die Ingenieurinnen dieselben 15 Maschinen bauen, aber sie brauchen dafür weniger Zeit, weniger Rohstoffe, weniger Energie. Also das Ganze kostet weniger. Aber das sagt dann noch nichts darüber, ob diese Maschinen wirklich einen Zweck erfüllen und ob sie auch einen Mehrwert liefern für die Kunden. Und das sind ja dann die schwierigen Fragen. Also, was ist da wichtiger, dass wir Maschinen in der Zukunft erfinden oder die bestehenden immer effizienter herstellen, um dann das Geld für die Neuerfindungen zu haben? Und wie messen wir den Beitrag des Ingenieurs, der Teil eines Teams ist an der Stelle?
Bei der Gelegenheit fällt mir natürlich ein Team kann durchaus auch digitaler Natur sein, ne? Da kann es ist schwierig, wahrscheinlich in Zukunft genau zu messen, was hat eigentlich die Digitalisierung, was hat zum Beispiel KI dazu beigetragen, was hat der Ingenieur oder die Ingenieurin dazu beigetragen. Aber ich glaube, da bewegen wir uns jetzt auf ein Feld zu, das relativ spekulativ ist, oder?
Ja, natürlich könnte, gerade wenn du jetzt KI ansprichst, das könnte natürlich oder einfach Daten über das, was bei der Arbeit rauskommt, wird natürlich auch bei der Leistungsmessung zukünftig sicher eine große Rolle spielen. Und wir sehen ja heute schon, dass wenn wir von Leistung sprechen in Unternehmen oder Unternehmen Leistung messen wollen, dass sie sich dann halt auf das konzentrieren, was messbar ist. Und es ist einfach so, dass ich habe jetzt mal das Beispiel genannt, ja, der Impact oder die Effektivität ist weniger messbar und auch das, es ist vielleicht auch immer schwerer messbar, den Beitrag der Einzelnen zu messen. Und diese Problematik, die bleibt auch. Auch wenn wir jetzt stärker in Richtung KI gehen oder mehr Daten sammeln, die werde ich auch weiterhin haben. Also ich komme nicht um eine Definition herum.
Leistung messen heißt ja auch Leistung honorieren. Das sind ja jetzt zwei verschiedene Aspekte eigentlich. Oder man könnte auch sagen, aus Leistungsmessung resultiert dann eine entsprechende Honorierung. Gibt es sowas wie eine gerechte Leistungshonorierung eigentlich? Oder ist das immer Pi mal Daumen? Bleibt das so?
Ja, es ist natürlich, wenn wir jetzt von Gerechtigkeit sprechen, dann ist immer die Frage, was wir halt als fair empfinden. Und das ist natürlich ein Thema, das hängt stark von unserem kulturellen und unserem persönlichen Hintergrund ab. Das ist aber keine keine Ausrede. Ich meine, Unternehmen müssen schon Fairness gestalten und da sehen wir, also es gibt nicht per se da eine Antwort drauf, ob jetzt Leistung fair honoriert wird oder nicht, aber das ist gestaltbar. Und wenn Unternehmen Gehaltssysteme oder einfach auch Leistung fair honorieren wollen, dann spielen zwei Begriffe eine große Rolle. Das ist zum einen die Verfahrensgerechtigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit. Verfahrensgerechtigkeit bedeutet ganz grob gesagt, dass der Prozess, wie Entscheidungen über jetzt in dem Fall, was Leistung ist und honoriert wird an der Stelle, dass das für alle nachvollziehbar und konsistent ist und dass es vielleicht auch Mechanismen gibt, um Fehler in diesem System zu korrigieren. Und Verteilungsgerechtigkeit, da geht es darum, wie dann irgendwie so ein Bonusbudget aufgeteilt wird und wer wie viel bekommt. Entscheidend ist, dass die Mitarbeitenden die Kriterien, die Unterschiede in der Leistungshonorierung, dass sie die als fair empfinden. Und das entsteht über Hintergrundwissen, wenn man das erklärt und klar kommuniziert.
Zu dem Thema Boni oder Bonus kommen wir gleich nochmal zurück. Vorher noch ein paar Worte zu einem Begriff, mit dem ich immer Schwierigkeiten habe oder schon lange habe. Jörg Dietrich, ich nenne mal ein Beispiel, Jörg Dietrich heißt er, glaube ich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, hat jüngst in einer großen deutschen Tageszeitung gesagt, Zitat, Leistung muss sich wieder lohnen. Die Menschen wollen selbst die Freiheit haben, zu entscheiden, wie viel sie arbeiten wollen. Das erfordert aber, dass Leistungsträger klar besser dastehen müssen als die, die weniger leisten wollen. Dieser Begriff Leistungsträger, der juckt mich jedes Mal. Ich frage mich, was verstehen die Menschen unter Leistungsträger? Ich möchte jetzt nicht Herrn Dietrich hier an die Wand nageln, aber es gibt auch viele andere, die davon sprechen, ohne zu erklären, was das eigentlich oder wer das eigentlich sein soll. Ich meine, ich müsste eigentlich Herrn Dietrich fragen und nicht dich. Aber hast du da eine Vorstellung, was dahinter steckt?
Ja, ich finde schon auch den Begriff eigentlich ganz spannend. Das hört sich so ein bisschen an als wie so eine Art Fackelträger, jemand, der im Sport irgendwie so die Leistung so vor sich her trägt. Und das sind ja auch gerade, wenn es ums Thema Leistung geht, die Vergleiche mit dem Sport sehr, sehr beliebt. Und wir schauen immer gerne so auf die, jetzt auch im Fußball zum Beispiel, wir schauen ja immer auf die, die dann die Tore schießen. Und wir glauben, es ist doch ganz offensichtlich, dass diese Person jetzt in dem Spiel besser war als die anderen. Und es gibt sicher auch Leistungsunterschiede und manche sind offensichtlich, das will ich gar nicht leugnen, aber es ist halt nicht so einfach. Und da tappen Führungskräfte und Herr Dietrich ist ja auch eine Führungskraft oft in so eine Selbstüberschätzungsfalle. Also die neigen auch dazu, sich selbst und die, die ihnen ähnlich sind, zu überschätzen. Und das sind dann eben die Leistungsträger. Und da muss man auch nochmal unterscheiden. Also gerade wenn man sagt, die müssen besser honoriert werden, weil die sich mehr reinhängen wollen. Also Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, das sind zwei Paar Stiefel. Man kann zwar leisten wollen, aber nicht die Fähigkeiten und die Ressourcen haben. Oder man kann eigentlich gar nicht so richtig leistungsbereit sein und muss sich aber gar nicht groß anstrengen, weil einem das irgendwie so zufliegt. Also es gibt ja auch immer so Überflieger, die schaffen das einfach auch mit wenig Anstrengung. Und vieles kann man lernen, aber manches fällt eben schwerer. Manchen fällt es schwerer und für manche ist es leichter.
Ich knüpfe mal an was du gerade gesagt hast mit der, ich nenne das jetzt mal geschlossene Gesellschaft, dass viele Menschen glauben oder sich überschätzen und dann ihresgleichen ebenso. Ich knüpfe daran an, wie schon gesagt. Und als Leistungsträger werden ja oft oder wurden in der Vergangenheit oft die Top-Manager in der Automobilindustrie hervorgehoben. Einige von ihnen haben sich aber in den letzten Jahren nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert. Würde es da nicht Sinn machen, vor dem Hintergrund sich mal Gedanken darüber zu machen, wie es wäre, erst Leistung dann zu belohnen, wenn sie auch erbracht wurde?
Ja, das ist eine super Idee eigentlich, aber es ist halt nicht so einfach. Also am Anfang jedes Arbeitsverhältnisses schließt man ja einen Vertrag und das ist so ein Stück weit ja auch ein Vertrauensvorschuss. Und die Angestellten versprechen, dass sie eine bestimmte Leistung erbringen und das Unternehmen sagt, super, ich traue dir das zu, du bist irgendwie, du hast die Kompetenzen, die wir brauchen und die Fähigkeiten, hier kriegst du dein monatliches Gehalt. Und es wäre kaum sinnvoll, das zu hinterfragen. Was würde das dann heißen? Dann würde man am Ende jeden Monats argumentieren müssen, ja, ich war jetzt immer brav bei der Arbeit und habe meine Leistung erbracht. Das kann es nicht sein. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, jetzt so in Bezug auf Boni natürlich, die auf vorab definierten Zielen basieren. Da gebe ich dir prinzipiell recht. Und das passiert aber nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es in nächster Zeit passieren wird. Also warum macht man das nicht? Also Ziele können falsch gesetzt sein. Es kann sein, dass Managerinnen und Manager sie erreichen und das Geschäft trotzdem schlecht läuft. Du hast die Automobilbranche als Beispiel genannt, aber ich denke da auch an so ein Beispiel wie die Deutsche Bahn. Also da haben wir gesehen, dass das Management danach entlohnt wurde, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, was ich prinzipiell gut finde. Aber man hat es eben falsch gewichtet und dann sind Boni geflossen, obwohl wir wissen, dass es bei der Deutschen Bahn ja gewisse Probleme in der Unternehmensleistung gibt, sage ich jetzt mal. Das ist ein Problem dabei. Dann das Management findet immer Gründe außerhalb des eigenen Einflussbereichs. Also wenn wir uns jetzt VW anschauen, dann heißt es halt, naja, gut, wir im Management verzichten jetzt auch auf ein bisschen Gehalt, weil es da jetzt starke Einschnitte und Umstrukturierungen geben muss im Konzern. Aber eigentlich sind doch strukturelle Entwicklungen schuld und die Politik hat nicht gehandelt wie gewünscht. Also da wird so der schwarze Peter erfolgreich auch weggeschoben und das liegt auch mit daran, dass diejenigen, die Vergütungssysteme in großen Unternehmen fürs Top-Management gestalten, die Aufsichtsräte, die haben wenig Interesse an einer Veränderung, habe ich den Eindruck. Viele sind teilweise Selbstvorstände oder waren es mal.
Wenn wir mal hochaktuell und kommen auf die Wahl zu sprechen, auf einem Wahlplakat einer Partei habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, Zitat, alles geben, auch für deinen Job. Kann man verlangen, dann muss man aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, sag ich mal. Denn wer einen miesen Job hat, der wird sich nicht, Entschuldigung, aber den Hintern aufreißen. Welche Rahmenbedingungen kann ich von meinem Arbeitgeber verlangen, damit ich wirklich bereit bin, meine Leistung abzurufen, womit wir wieder beim Sport wären? Was muss der Arbeitgeber bieten? Oder ist das ein Geben und Nehmen? Ist das ein, sind da beide verlangt?
Ja, ich glaube, das sind sicher beide verlangt. Also natürlich, also was kann man jetzt erwarten? Oder also ich selbst muss natürlich bestimmte Kompetenzen mitbringen. Ich muss die Leistungsbereitschaft mitbringen. Das hatten wir schon. Aber wenn wir jetzt mal auf die Arbeitgeberseite gucken, was gibt es denn noch, was so außerhalb meines Einflussbereiches steht und was auch Einfluss auf Leistung hat und was in der Verantwortung der Arbeitgeber liegt? Und da ist es natürlich so, naja, gut, da beim ersten Punkt, den ich jetzt, der mir so in den Sinn kommt, haben vielleicht beide noch die Verantwortung. Das ist erstmal eine Aufgabe, die zu mir passt. Also eine Aufgabe, die meinen Stärken entspricht und meinen Talenten. Da bin ich natürlich auch gefragt, mich entsprechend zu bewegen. Dann aber auch eine Führungskraft, die entsprechenden Rahmenbedingungen für meine Leistung schafft, die also quasi mir Hindernisse aus dem Weg räumt, damit ich auch wirklich meine Arbeit tun kann und mich nicht mit anderen Dingen beschäftigen muss. Dann finde ich schon auch sowas wie gleiches Gehalt für gleichwertige Arbeit. Also das vielleicht auch nochmal zum Thema Fairness, weil du da vorhin drauf danach gefragt hast. Und sicher auch, ich bin selber verantwortlich, mich beschäftigungsfähig zu halten und die Leistung erbringen zu können, indem ich eine Ausbildung mache. Aber Weiterbildung liegt eben auch auf Seiten des Arbeitgebers, also dass ich wirklich die Kompetenzen erlernen kann, die ich für einen Job brauche. Und was häufig unter den Tisch fällt und was auch demotiviert an der Stelle und dann Leistung verhindert, ist, dass es keine Klarheit gibt über Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Also wie kann ich überhaupt hier so den nächsten Karrierestep machen? Und ich finde auch, dass Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass die Jobs einigermaßen Sinn machen, dass sie keine Bullshit-Jobs sind, dass ich zumindest einen Beitrag erkennen kann, den ich fürs Unternehmen leiste in dem Job, den ich mache. Und last but not least sind so die Strukturen und Prozesse, die nicht demotivieren sollten. Und ich brauche meine Arbeitsmittel und sollten keine Prozesse sein. Also das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, ne? Also wenn ich jetzt erstmal gucken muss, dass mein Laptop läuft, dass mein Smartphone ich an den Start bekomme und ständig technische Probleme habe mit irgendwelchen Anwendungen, dann kann ich meinen Job nicht machen. Und das ist gehört auch zu den Rahmenbedingungen, die der Arbeitgeber bereithalten muss.
Also es müssen nicht oder es reichen nicht Kniebeugen in der Mittagspause, gemeinsame, um sich fit zu halten. Ich meine, ist wahrscheinlich nicht kontraproduktiv, aber es ist kein Parameter dafür, ob man den Leuten, den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Das ist einfach mal so in den Raum gestellt, aber gut. Ja,
genau,
gerne.
Also ich habe nichts gegen Kniebeugen in der Mittagspause. Das halte ich für sehr sinnvoll. Also zum einen, weil wenn da Führungskräfte sagen, wir machen das alle mal Kniebeugen, ist ja natürlich vielleicht eine Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und
aber nur, wenn der Chef mitmacht.
Ja, nur wenn der Chef mitmacht, richtig.
Genau. laut Studien, Generationsstudien ist es so, dass die Generation XY andere Vorstellungen haben von Arbeit als Leute, die halt zu den Babyboomern gehören. Die glauben, Plockern ist das A und O der Arbeit. Die Jungen sagen, sie möchten vor allen Dingen Sinn in der Arbeit sehen. Sie möchten sich nicht verausgaben müssen. Sie möchten wissen, wofür ist das gut, was ich da gerade leiste. Hat diese verschiedenartige Auslegung des Begriffs, ist die durchgedrungen bis in die Unternehmen oder hältst du das für überspannt, sage ich mal, diese Anforderung der jungen Leute? Oder ist die nicht realistisch oder siehst du das komplett anders, dass die jungen Leute gar nicht diese Anforderungen, diese Vorstellungen haben?
Ja, also ich finde diese Generationendebatte so ein bisschen schwierig. Also schon, es ist klar, junge Menschen haben eine andere Vorstellung von Leistung und vielleicht manchmal einfach andere Prioritäten. Also wenn es heißt, sie wünschen sich halt vielleicht weniger zu arbeiten oder erwarten halt bestimmte Rahmenbedingungen auch vom Arbeitgeber, Gesundheitsmanagement, solche Dinge. Sie sind fordernder, heißt es ja auch oft. Und naja, aber junge Menschen sind halt in einer Phase des Lebens, müssen sich erst orientieren und das ja, vielleicht auch den richtigen Job finden. Und es ist ja nicht einfacher geworden als früher. Und da finde ich die wichtigere Frage, war das nicht immer schon so? Also die Unterschiede der Leistungsbereitschaft, die bestehen vielleicht, aber können sich ja auch im Lauf des Lebens auflösen und sind vermutlich mehr so eine Phase. Es gab auch schon früher immer Vorwürfe gegen die junge Generation, dass sie so faul sei von Seiten der Älteren. Also das ist eigentlich kein neues Phänomen. Ich glaube eher, dass junge Menschen dazu neigen, stärker auf Signale von Arbeitgebern zu reagieren. Und es gibt da interessante Studien dazu, zum Beispiel von Professor Slivka und Professor Vogelsang. Da ging es um ein ganz anderes Thema. Da ging es um Präsenzprämien für weniger Fehltage. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also dass junge Menschen, die noch nicht so lange im Arbeitsleben sind und nicht so stark durch die Erfahrungen in der Arbeitswelt konditioniert, dass die viel stärker auf Anreize reagieren. Und wieso sage ich das? Weil ich glaube, da müssen Arbeitgeber sich so ein Stück weit an die eigene Nase fassen. Man hat sich von der Angst des Arbeitnehmermarktes und dem Fachkräftemangel in den letzten Jahren dazu hinreißen lassen, alles Mögliche zu versprechen. Da gab es Benefits ohne Ende, Sauna rund um die Uhr, zum Beispiel bei SAP, da wurde suggeriert, bei uns macht Arbeit nur Spaß. Da haben viele New Work einfach falsch verstanden und als wünscht ihr was fehlinterpretiert. Und so haben sie dazu beigetragen, dass ihre Leistungskultur verwässert. Und jetzt sollen die jungen Menschen schuld sein oder generell Mitarbeitende, dass die Arbeitsmoral vielleicht da an manchen Stellen ein bisschen gelitten hat. Also das ist eine verständliche Strategie, aber ja, die eigene Verantwortung wird dabei geleugnet und auch diese Generationendebatte ein bisschen dazu missbraucht, finde ich.
Also es muss sich nicht widersprechen, die Mitarbeitenden zu motivieren und gleichzeitig auf ihre Probleme halt auch einzugehen. Das ist zum Beispiel ein Argument, das mir eingefallen ist, ist Arbeitsplatzsicherheit. Die könnte man doch den jungen Leuten ja nicht garantieren, das wird nie möglich sein. Aber das ist doch ein Pfund, mit dem Unternehmen wuchern könnten, oder? In schwierigen Zeiten jetzt gerade.
Ja, aktuell erleben wir da wirklich einen Shift. Also die Frage ist halt, finde ich, wie realistisch ist Arbeitsplatzsicherheit? Aber da habe ich übrigens, also wenn wir uns den DGB-Index Gute Arbeit anschauen, dann ist es tatsächlich so, die Sorge um Beschäftigungssicherheit, die ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Also so die letzten, meine ich, 12 Jahre von knapp 70 auf knapp 80%. Das ist eine repräsentative Befragung, die der DGB da durchführt, und da geht es also so, Beschäftigungssicherheit wird verstanden als berufliche Zukunft, geht es um Arbeitsplatz oder Arbeitsplatzverlust und überflüssig werden des eigenen Jobs, und da sehen wir ganz deutlich, dass das ein Thema ist, aber natürlich, also zum einen ist es so ein Stück weit, wenn man jetzt das betrachtet in der Leistungsdebatte, das ist so ein Stück weit eine Angstmotivation. Es kann sein, dass, wenn man jetzt so an einem Arbeitsplatz klammert, dass man dadurch sich Möglichkeiten nimmt und in Jobs hängen bleibt, wo man sich nicht weiterentwickeln kann, jetzt aus Mitarbeitendenperspektive betrachtet. Vielleicht bleibt man dann unter seinen Möglichkeiten. Und ja, das andere ist, also Arbeitsplatzsicherheit, das lässt sich nicht garantieren oder nur dann, wenn ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, und ich weiß nicht, welches Unternehmen dafür die Hand aktuell ins Feuer legen würde. Dafür müssen sich alle mehr anstrengen. Das sollte die Botschaft sein. Ach, und übrigens, ja, es kam jetzt kürzlich eine IW-Studie heraus, die gezeigt hat, Institut der Deutschen Wirtschaft, genau, die gezeigt hat, Berufsausbildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit. Also ich würde nicht so viel auf, ich als Angestellte würde nicht so viel darauf geben, dass jetzt Arbeitgeber die Sicherheit des Arbeitsplatzes garantieren, sondern mich weiterbilden. Also die Arbeitslosigkeit bei Fachkräften mit Berufsausbildung ist von die letzten 5 Jahre, sagen wir, um knapp 4% gesunken. Und bei Hochqualifizierten ist sie um fast 50% gesunken, aber bei den Geringqualifizierten ist sie um 40% gestiegen. Also insofern, ja, ich glaube, Bildung ist an der Stelle der Schlüssel.
Jetzt versetze ich mal in die Rolle einer karrierebewussten Ingenieurin. Und du fühlst dich in dem Unternehmen, in dem du gerade bist, eigentlich sehr wohl. Weil die Frage würde sich ja übrigen, wenn du dich nicht wohlfühlen würdest, dann würdest du wahrscheinlich wechseln wollen. Aber wenn du in diesem Unternehmen Karriere machen möchtest, wenn du den nächsten Schritt gehen wollen würdest, wenn du Führungsverantwortung übernehmen wolltest, was würdest du dann tun? Gibt es da Parameter? Gibt es da bestimmte Vorgaben? Gibt es da Dinge, die man verinnerlichen sollte, die man wissen müsste? Oder ist das je nach kulturellem, nach Unternehmenskultur, von der Unternehmenskultur abhängig oder von individuellen Geschichten?
Ja, ich glaube, das ist ganz stark von der Unternehmenskultur abhängig. Also ist es jetzt irgendwie, also wie alt ist das Unternehmen? Ist es ein Start-up oder ist es jetzt irgendwie ein etabliertes Unternehmen? Wie stark muss ich da wirklich auch selbst unternehmerische Verantwortung zeigen und Selbstverantwortung, oder ist eher gefragt, dass ich so Dienst nach Vorschrift mache? Das ist wirklich schwer zu sagen, so allgemein. Also ich würde versuchen, mich durch gute Ergebnisse, durch vorausschauendes Denken und vielleicht auch, ja, so Teamgeist zu empfehlen, weil ich glaube, dass zukünftig einfach, wer kein guter Teamplayer ist, der ist auch keine gute Führungskraft. Und ich würde mich dann auch, wenn ich wirklich jetzt zum Beispiel eine Führungskarriere anstrebe, dann würde ich mich auch sehr stark mit mir selbst beschäftigen und schauen, was ist meine Vorstellung von Leistung. Aber man muss auch sagen, natürlich ist das jetzt was, was ich versuchen würde, nicht unbedingt gültig für alle oder für alle Unternehmen. Ich würde mir vielleicht auch ein Unternehmen raussuchen, das eher auf Nachhaltigkeit Wert legt oder Gemeinwohl zertifiziert ist. Aber es gibt viele andere Unternehmen auch und da nehme ich gerade jetzt eher so einen anderen Zeitgeist wahr, also dass wieder mehr so Wert gelegt wird auf Härte und Durchsetzungsstärke. Und da muss man natürlich dann auch an der Stelle etwas anderes zeigen. Aber vielleicht noch ein Hinweis, auch so eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Berufsleben. Ich habe auch festgestellt, ja, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe festgestellt, falls man sich jetzt bei Kollegen gut stellen will, ist es nicht unbedingt immer so beliebt, wenn man leistungsfähiger ist als die anderen. Also wenn man jetzt zum Beispiel...
Vor allem als der Chef oder die Chefin. Genau.
Weil wenn man mehr schafft in der gleichen Zeit, dann hebt man das Maß des Machbaren und da ist man ja in den Augen der anderen nicht so beliebt. Und wie du sagst, auch gerade Chefs oder Chefinnen können sich dadurch durchaus auch angegriffen fühlen. Ja.
Müssen Frauen eigentlich doppelte Leistung bringen gegenüber Männern?
Zumindest, ich meine, gut, da fragst du mich jetzt als Frau und ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen voreingenommen. Zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass Frauen mehr leisten müssen, würde ich schon sagen. Ja, also wir wissen, dass Frauen den größten Teil an der Care-Arbeit leisten, also nicht nur am Arbeitsplatz. Das ist an sich schon eine Doppelbelastung. Sie haben einen Großteil des mentalen Workloads zu leisten zu Hause. Und wir wissen, dass mehr Frauen haben es zwar in den letzten Jahren in Führung geschafft, da sehen wir so ein bisschen einen Fortschritt, aber es sind immer noch weniger als Männer, obwohl ihre Ausbildung mindestens ebenso gut ist. Also da würde ich sagen, das sind schon ziemlich klare Anzeichen dafür.
Okay. Ja, Steffi, herzlichen Dank für deine tolle Leistung, die du jetzt erbracht hast.
Das müssen andere beurteilen.
Ich bin ja einer von denen und ich sage Hut ab, vielen Dank dafür. Ich habe am Ende noch zwei kleine Tipps und empfehle neben den Büchern von Stefanie, die ich eben schon erwähnt habe, von Stefanie Hornung, damit auch jeder nochmal weiß, wer die Bücher verfasst hat, noch einen Literaturtipp. Das Buch der Kölner Historikerin Nina Verheyen, Die Erfindung der Leistung, fand ich hochspannend. Das ist eher ein historischer Rückblick, ist sehr lesenswert und schildert die Entwicklung des Begriffs Leistung durch die Jahrhunderte. Und dann ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu dem, was jeder für sich bei dem Begriff von Leistung denken, planen oder wie ihr den verstehen sollte. Da berufe ich mich auf Snoopy. Das ist der Hund von den Peanuts. Der hat mich sehr, sehr Weises gelehrt. Er schaut in einem Comic auf seine verblühte Jugend zurück und denkt, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ich habe nie einen Hasen gejagt oder einen Einbrecher angebellt oder den Briefträger. Katzenjagen macht mir große Angst. Ich hasse es, Enten zu apportieren. Alles, was ich bislang getan habe, ist, ich habe geschlafen. So hat jeder von uns seine Berufung und jeder von uns kann selbst darüber nachdenken, was er von Leistung denkt und wünsche allen Hörerinnen und Hörern und der Steffi noch eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao.